schon mit Jesus unterwegs sind. Das Thema, was ihr mir gegeben habt, ist aus dem 1. Korinther 13. Ich werde mal jetzt hier meine Präsentation versuchen zu starten. Könnt ihr das sehen? Mal Daumen hoch, ja. Cool. 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Und ihr habt mich gebeten, was zum Thema Glaube zu sagen, aber ich will es doch mal ein bisschen in dem Kontext einordnen. Der 1. Korinther 13 ist so ein ganz bekanntes Kapitel in der Bibel, wird gerne an Hochzeiten zitiert. Da geht es nämlich um die Liebe. Das ist so der Schwerpunkt. Das Wesen der Liebe, und gerade im Vers 4 von diesem Text wird die Liebe beschrieben. Und wenn wir das uns mal so heute durchlesen, was wir jetzt nicht machen, haben wir nicht die Zeit dafür, aber ich finde, es steht so im krassen Gegensatz zu dem, wie gerade in unserer Gesellschaft Liebe beschrieben wird. Das ist so ein ganz anderer Schwerpunkt. Es ist nicht so selbstzentriert, ich hole mir einfach das nur raus aus einer Beziehung, was ich an Bedürfnissen habe, sondern es ist so sehr auf den anderen fokussiert, anderen Menschen zu dienen, anderen Gutes zu tun. Und es ist ein ganz anderes Beziehungskonzept, als wir so Land auf, Land ab, so auch in den Medien mitbekommen. Eigentlich ist es eine Beschreibung von der Liebe Gottes. Und ganz ehrlich, wir können nur so lieben, wie es da beschrieben wird, wenn wir die Liebe Gottes selbst erlebt haben. Ich kann nur das weitergeben, was ich selbst erlebt habe. Aber darüber hinaus entwickelt der Paulus noch so eine Einordnung. Das finde ich auch interessant. Es geht nicht nur um die Liebe, sondern er beschreibt verschiedene Themen und sagt, hey, vieles, was jetzt so wichtig ist, was euch momentan so wichtig erscheint oder was euch momentan so anfixt, das wird auf Dauer nicht mehr so wichtig sein. Also zum Beispiel sagt er auch selbst diese starken Sachen wie Wunder, das Übernatürliche, das Prophetische, Sprachenreden. Ich weiß nicht, ob euch das vertraut ist, seid ihr alle 100% gläubige Christen, kennt ihr das vielleicht, diese übernatürliche Gabe, in einer anderen Sprache zu sprechen. Das hat mich als Jugendlicher, als ich das erste Mal erlebt habe, auch bei mir selber erlebt habe, total begeistert und es war so mein Fokus. Ich habe dann den ganzen Tag immer wieder in diesen neuen Sprachen gebetet. Aber der Paulus sagt, hey, das ist gar nicht so wichtig. Das ist für dich jetzt aktuell gerade wichtig, aber auf Dauer gesehen ist es nicht so wichtig. Sondern was entscheidend ist, was in Ewigkeit zählt, ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Und das Größte aber von diesen dreien ist die Liebe. Das Wichtigste könnte man auch sagen. Weil die Liebe vergeht niemals. Vieles wird vergehen in dieser Welt. Das meiste wird vergehen. Aber die Liebe bleibt, weil Gott die Liebe ist. Und auch wenn ihr seid ja alle Studenten, ne? Wenn ich alle Erkenntnis habe, wenn ich alles Wissen hätte, wenn ich die klügste Person auf dieser Welt wäre und hätte der Liebe nicht, dann sagt der Paulus ganz klar, dann bist du nichts. Dann bist du ein Zero, ein Null, weil du das Entscheidendste nicht hast. Und das finde ich auch interessant, wie Paulus hier die Priorisierung vornimmt. Ein Mensch, der die Liebe hat und von all den anderen Gaben vielleicht nicht viel bekommen hat, ist der reichste Mensch. Ein anderer, der alle möglichen Gaben hat und voll das Wissen und die Erkenntnisse, der klügste Mensch, ohne Liebe ist eine arme Sau. Ich möchte dich mal persönlich herausfordern, einfach mal zu reflektieren in einer ruhigen Minute, jetzt nicht, aber irgendwann später oder morgen. Überleg dir mal, mit welchen Themen beschäftigst du dich gerade? Was steht so an bei euch? Wahrscheinlich irgendwelche Prüfungen oder vielleicht geht es um eine Karriere, die du planst, überlegst, was wirst du nach dem Studium machen? Geht vielleicht um eine Beziehung, es geht um finanzielle Herausforderungen, was auch immer. Und das sind oft so die Dinge, die uns im Alltag so beschäftigen und die uns so viel Zeit rauben manchmal sogar. Und es ist gut, einmal innezuhalten und mal zu überlegen, was ist denn langfristig wichtig? Von den Dingen, die ich jetzt tue, was zählt davon noch in 10, 15, 20 oder in 50 Jahren? Ich habe mal so eine Männergruppe begleitet, vor allem so junge Männer. Wir haben die Kaderschmiede genannt. Und wir, eine Übung, die wir mit den jungen Männern gemacht haben, war, dass wir alle unsere Beerdigungsrede gehalten haben. Das heißt, wir haben unsere eigene Beerdigungsrede geschrieben, also was wir hoffen, was die Leute mal am Schluss unseres Lebens über uns sagen werden. Das war total interessant, weil da ging es ganz selten darum, was ich für Karriere, für berufliche Karriere gemacht habe, wie viel Geld ich verdient habe, welchen Urlaub wo ich gemacht habe. Das spielt da alles keine Rolle, sondern was eine Rolle spielt, sind genau diese drei Dinge: Glaube, Hoffnung, Liebe. Was für Beziehungen hatte ich? Was macht meine Beziehung zu Gott aus? Was macht meine Beziehung zu den Menschen aus? Welche Spuren hinterlasse ich in dieser Welt? Das sind so die entscheidenden Fragen. Also das wäre mal für euch als SND-Gruppe auch vielleicht mal so eine coole Übung. Jeder schreibt mal seine Grabrede und ihr haltet die euch. Das gilt nicht nur für Männer, das gilt für Frauen ganz genauso. Aber jetzt zu unserem Thema, zum Thema Glaube. Glaube, ah, ich habe vergessen, die Folien zu bedienen hier. Okay. Glaube bedeutet letztendlich eigentlich Vertrauen. Das wisst ihr. Das heißt, Glaube heißt, ich vertraue Gott, ich vertraue dieser Person als ein absolut verlässliches Gegenüber. Und ich vertraue aber, das hängt ganz eng damit zusammen, auch seinem Wort. Ich persönlich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das ist ja ein großer Diskussionspunkt. Ist die Bibel wirklich vertrauenswürdig oder haben Menschen da was hinzugefügt und so? Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Das wäre auch mein eigenes Thema. Aber ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass in der Bibel, in dem, was wir da in dem Buch geschrieben haben, dass wir etwas lernen und verstehen über Gottes Wesen und sein Handeln. Und das, was ich da entdecke, das zeigt mir eine Person, die absolut vertrauenswürdig ist. Dass wenn ich dieser Person vertraue, dass ich nicht enttäuscht werde, im Gegensatz zu den Menschen, die alle enttäuschen. Es gibt keinen Menschen, der andere Menschen nicht enttäuscht. Wir alle sind da so begrenzt. Wir alle haben schon Menschen enttäuscht und werden auch Menschen enttäuschen. Aber es gibt nur eine Person im ganzen Universum, die aus meiner Sicht absolut vertrauenswürdig ist, und das ist Gott selbst. Was wir in der Bibel lesen, ist ja nicht nur Theologie, es ist nur ein geringer Teil Theologie, sondern es geht eigentlich sehr viel um Geschichten von Menschen, die sie mit Gott gemacht haben. Weil sie diesem Gott vertraut haben, haben sie erstaunliche Sachen erlebt. Das Entscheidende aber ist, von Anfang der Bibel bis zum Schluss, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung, geht es immer darum, dass Gott eine Beziehung mit den Menschen haben will. Und die Grundlage dieser Beziehung ist dieses Vertrauen. Das ist die Grundlage jeder Beziehung natürlich, aber vor allem in der Beziehung zu Gott ist es dieses Vertrauen in seine Person, in seine Worte. Ich kann deswegen so eine tiefe Gemeinschaft mit meiner Frau haben. Ich bin jetzt über 30 Jahre mit meiner Frau glücklich verheiratet. Und warum sind wir immer noch glücklich verheiratet? Weil ich ihr absolut vertraue. Das war am Anfang nicht immer so. Am Anfang kamen schon solche Gedanken: Oh Mann, wird sie mir treu bleiben? Oder werde ich ihr treu bleiben? Aber diese Frage stellt sich interessanterweise bei uns nicht mehr. Ich weiß absolut, dass ich ihr vertrauen kann. Und wenn man jetzt mal das Gegenteil dazu nimmt, der Gegensatz zu Vertrauen ist ja Misstrauen. Und Misstrauen zerstört jede Beziehung. Und wenn wir gerade so am Anfang denken an diese Geschichte, die ihr auch alle gut kennt, von Adam und Eva im Garten Eden, wo wir schon so deutlich sehen, wie Gott diese enge Beziehung mit dem Menschen haben will, und dann kommt diese Schlange, die auch auf diesem Bild da oben zu sehen ist, ja, ein Symbol, ein Bild für den Satan oder wie mein Freund sagt, für den Schwefligen, der kommt. Und was will er säen? Er sät Misstrauen. Denn Gott hat den Zweien gesagt, ihr dürft diesen Garten genießen, freut euch an diesen Früchten, alles, was ihr da habt, ey, das ist alles für euch. Also Gott ist kein Spaßverderber, wie wir manchmal denken, sondern er will, dass wir das Leben genießen, Aber er gibt auch den Menschen Grenzen. Und er hat gesagt, von allen Bäumen, von allen Früchten dürft ihr essen, nur nicht von diesem einen Baum. Was übrigens nicht ein Apfel war, das hat, haben die mittelalterlichen Künstler da so schön reingebastelt. Das steht nicht in der Bibel, dass es ein Apfel war. Aber von dieser Frucht dürft ihr nicht essen. Und dann kommt diese Schlange und sagt, hey, sollte Gott es wirklich gesagt haben? Ist Gott eigentlich nicht, vielleicht wirklich nicht gut? Ja, er enthält euch ja etwas. Und Misstrauen wird gesät. Und dieses Misstrauen ist so zerstörerisch. Es hat die Beziehung von Gott zu den Menschen zerbrochen oder umgekehrt von den Menschen zu Gott zerbrochen. Das ist das Kraftvollste, was es überhaupt gibt. Das ist das Tragfähigste, was es überhaupt gibt, wenn Menschen eine Beziehung mit Gott haben. Und deswegen ist es auch euer Auftrag, mein Auftrag in der SMD. Ihr seid eine Studentenmission, dass wir Menschen nicht missionieren, sondern wir laden sie ein, diese Beziehung mit Gott einzugehen. Diese sozusagen diese offene Hand, die Gott ihnen entgegenhält, doch da einzuschlagen. Denn das will Gott. Gott will mit den Menschen in Beziehung leben. Aber dazu braucht es als wesentliche Grundlage, es gibt verschiedene Aspekte, aber das Entscheidende, Wichtigste ist, dass wir ihm vertrauen, dass wir glauben. Im Hebräer lesen wir das ohne Glauben, Hebräer 11, Vers 6. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Das ist natürlich schon eine ziemliche Steilvorlage, weil manche sagen, ja, aber ich weiß gar nicht, ob es diesen Gott wirklich gibt. Wie soll ich dann ihm vertrauen, wenn ich das nicht weiß? Die Fähigkeit zu glauben, zu vertrauen, ist interessant, hat Gott eigentlich jedem Menschen mitgegeben. Das ist was, was wir von klein auf mitbekommen haben. Wir haben die Fähigkeit zu vertrauen. Wir nennen das auch das Urvertrauen. Und wenn Leute sagen, ich kann nicht glauben, oder ich glaube nur das, was ich sehe. Oder ich glaube nur das, was wissenschaftlich bewiesen ist. Dann habe ich da auch so meine Probleme. Ich kann das nicht so richtig glauben, dass sie das so sagen. Ich glaube, dass sie tatsächlich glauben können. Aber es ist natürlich auch ein Prozess. Es ist kein leichter Weg, so dieser Weg des Glaubens. Deswegen ermutige ich zum Beispiel Leute, die so sagen, Mensch, ich weiß nicht, ob da wirklich was dran ist mit diesem Gott, dass ich sage, hey, fordere ihn doch mal heraus. Wenn du es wirklich ehrlich meinst, dann bete oder sprich zu diesem Gott und sag, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Ein ganz einfaches Gebet. Aber lass dich mal drauf an, wenn du es ehrlich meinst. Und dann erleben viele Menschen tatsächlich auch so Erfahrungen mit Gott, die sie dann vielleicht nicht immer so einordnen können, aber über einen längeren Zeitraum erleben sie Dinge und viele oder manche sind dann auch diesem Gott so begegnet. Es gibt natürlich auch Leute, die muss ich auch hier erwähnen, die haben schweren Vertrauensbruch erlebt oder Missbrauch erlebt in ihrer Kindheit oder wann auch immer. Und solche Leute, für die ist es schon schwer, wirklich zu glauben, zu vertrauen. Aber was ich auch gemerkt und erlebt habe, ist, dass selbst da, wenn Menschen so richtig tiefe Verletzungen erfahren haben, dass Gott ihnen auch die Fähigkeit geben kann, trotzdem wieder neu zu glauben, sich wieder neu verletzbar zu machen und diesem Gott, diesem liebenden Vater zu vertrauen und ihr Herz zu öffnen. Also, Glaube hat was mit Vertrauen zu tun. Und der Hebräer-Schreiber, was ja nicht der Paulus war vermutlich, sondern jemand anders, wissen wir nicht genau, der hat eine Definition von Glaube gegeben. Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überzeugtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Da werden zwei Worte hier auch erwähnt, also nämlich Hoffnung. Glaube ist die Grundlage unserer Hoffnung, und da kommen wir oft immer so durcheinander. Was ist denn Glaube? Was ist Hoffnung? Hoffnung ist nicht, wenn die Bibel Hoffnung bezeichnet, ist damit nicht gemeint, ach, ich hoffe, dass morgen endlich mal wieder die Sonne scheint. Aber ich bin mir nicht so sicher. Aber ich hoffe mal. Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann meint sie eine Zuversicht, die aber in der Zukunft erst sichtbar werden wird. Oder eine ganz krasse Erwartung. Ich erwarte, dass das passieren wird. Ein Beispiel von Hoffnung finden wir im Alten Testament bei dem lieben Abraham und seiner Frau Sarah. Abraham war fast 100, seine Frau Sarah war 90. Und dann kommt Gott zu ihnen und sagt, ich will euch einen Sohn schenken. Ihr werdet ein Baby bekommen. Und rein natürlich ist es natürlich nicht möglich. Sie können kein Baby mehr zeugen, das wussten sie auch. Aber Abraham glaubte Gott und er wusste, es wird nur eine Frage der Zeit sein. Eines Tages wird dieses Baby tatsächlich kommen werden. Aber wie lange das dauert, wusste er auch nicht. Genau zumindest. Also es ist eine sichere Erwartung von etwas, was noch kommen wird. Und das Zweite, was wir in diesem Text hier sehen, ist so eine innere Überzeugung von Realitäten, die man nicht sieht. Das finde ich auch interessant. Wir werden so erzogen, dass wir nur auf das Sichtbare so fokussiert sind. Das ist manchmal ein Geschenk. Ich kenne einige Leute, die haben das wirklich so als Geschenk bekommen, dass Gott ihnen ihre inneren Augen, nicht diese Augen, sondern die inneren Augen geöffnet hat, dass sie Dinge sehen konnten, die in der unsichtbaren Welt zu finden sind. Und diese unsichtbare Welt, die die Bibel so an verschiedenen Stellen beschreibt, ist realer wie die sichtbare Welt, weil sie nämlich in Ewigkeit bleiben wird. Dieses Sichtbare hier, das wird vergehen. Aber dieses Unsichtbare wird bleiben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einen anderen Blick bekommen. Das können wir erbitten. Wir können Gott darum bitten, dass er uns das schenkt. Aber wir können das auch lernen. Das ist auch interessant. Wir können lernen, unser Weltbild, unser Menschenbild auch ein bisschen zu verändern. Ich habe eine Erfahrung gemacht, als ich in Borneo war, ich war 4, 5 Mal oder 6 Mal schon in Borneo, das ist die zweitgrößte Insel auf dieser Welt, gehört zu Indonesien und dort habe ich immer so verschiedene Trips, so Reisen hingemacht und habe dort mit den Dayaks vor allem zu tun gehabt. Dayaks, das sind so ehemalige Kopfjäger und die haben ein ganz anderes Weltbild als wir in der westlichen Welt. Für die ist dieses Übernatürliche ein ganz normaler Bestandteil des Alltagslebens. Und vor allem bei ihnen, jetzt bei den Dayaks, bevor das Evangelium zu ihnen kam, war es der Glaube an die Dämonen. Sie wussten, dass die Dämonen eine ganz reale Geschichte ist. Vor allem die Schamanen, die in jedem Dorf zu finden sind, das sind so wie diese Zauberpriester, die haben von den Dämonen Kraft bekommen, Menschen zu heilen oder auch Menschen zu töten. Und die wissen, dass das funktioniert. Ich habe etliche Leute getroffen, die mir das erzählt haben, aus ihrem eigenen Leben, wie sie durch seinen Schamanen Heilung erlebt haben oder irgendwas Übernatürliches erlebt haben, aber auch wie ein Nachbar oder so, der böse war oder der irgendwie von den anderen Nachbarn nicht gemocht worden ist, dass der Schamane den verflucht hat und der ist gestorben. Aber sie haben natürlich auch Angst vor diesen Dämonen gehabt und das hat ihre ganze Volksgruppe so beherrscht und deswegen ist das Evangelium eine befreiende Botschaft für sie, dass sie nicht mehr unter dieser Herrschaft der Dämonen leben müssen, sondern dass Jesus gekommen ist, um sie zu befreien. Da kann ich einige Geschichten erzählen, was ich da erlebt habe. Das ist wirklich krass, aber das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich einen Kommentar gesagt habe. Ich sagte, wisst ihr, bei uns in unserem Deutschland glauben die meisten Menschen gar nicht, dass es Dämonen gibt. Die meinen, das sind irgendwelche Märchengeschichten. Und da haben die gelacht und haben gesagt, wir dachten immer, ihr seid so klug in Deutschland und ihr wisst sowas nicht. Das weiß doch hier jedes Kind. Und ich hatte einen Theologiestudenten dabei, das war ganz interessant. Das hat dem sein Weltbild auch ziemlich über den Haufen geworfen, was er gesehen und erlebt hat. Diese übernatürliche Welt, die dort ein ganz normaler Bestandteil des Alltags ist. Aber natürlich auch im positiven Sinn, nicht nur die Dämonen, sondern wir haben viele Heilungen erlebt und auch wo Menschen befreit worden sind von diesen dämonischen Mächten. Von daher, wenn dein Leben oder deine Welt sich nur auf das Natürliche fokussiert oder hauptsächlich, dann würde ich dir empfehlen, beschäftige dich auch mit diesem übernatürlichen Handeln Gottes. Das wird deinen Glauben auch verändern und dein Glauben stärken. Denn wenn wir glauben, das ist ein wesentlicher Faktor, dann sind wir nicht auf das Sichtbare fixiert, sondern wir glauben an das Unsichtbare. Worauf gründet sich denn mein Glaube? Weil manche denken, ach, Glaube, das ist irgendwie so was Surreales. Haben wir vorhin schon ein paar Mal gehört, dieses Wort. Das ist irgendwie so ein Mythos. Das ist irgendwie nicht greifbar. Aber ich sag dir, unser Glaube beruht auch auf Tatsachen. Wir haben erst Ostern gefeiert vor ein paar Wochen. Ja, diese Auferstehung von Jesu. Wenn man sich damit mal genauer beschäftigt, dann wirst du feststellen, es ist eine historische Tatsache. Wird zwar immer wieder angezweifelt und fast jedes Jahr gibt es dann irgendwelche Artikel dazu. Aber wenn man diese ganzen Fakten, die man hat, ja, die historischen Gegebenheiten mal zusammennimmt, dann kommst du zu diesem Ergebnis, dass Jesus tatsächlich auferstanden sein muss. Also unser Glaube beruht auf Tatsachen, aber auch auf Erfahrungen. Der auferstandene Jesus, so beschreibt es der Paulus im 1. Korintherbrief im Kapitel 11, sagt er, der ist vielen Menschen begegnet. Einmal 500 auf einmal. Also nicht nur ein paar wenigen, sondern viele haben diesen auferstandenen Jesus erlebt. Gesehen, sogar mit ihren eigenen Augen gesehen. Und dann bis heute gibt es Millionen von Menschen, die ganz krasse Erfahrungen mit Jesus gemacht haben. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ausschaut. Ich war ein bisschen erschrocken, als ich gestern einen Bericht von einem jungen Mann gelesen habe, der gesagt hat, ich bin christlich erzogen worden. Ich habe irgendwie von Gott gehört, aber ich habe Gott noch nie erlebt. Da dachte ich mir, wow, krass. Unser Glaube muss sich irgendwo auch in Erfahrungen widerspiegeln. Sonst ist es irgendwo, da fehlt irgendwas ganz Entscheidendes. Also unser Glaube beruht auch auf Erfahrungen, die wir mit Gott machen. Und das Dritte, und das ist das Entscheidende, ist unser Glaube beruht natürlich auch auf dem Wort Gottes. Und das ist das stabilste Fundament. Das ist was, wo ich von ich überzeugt bin. Denn Erfahrungen, ich habe viele Erfahrungen mit Gott gemacht, aber ich habe auch Erfahrungen gemacht, wo ich Gott nicht erlebt habe, wo ich gebetet habe und Gott hat nicht so geantwortet, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn mein Glaube nur auf Erfahrungen ruhen würde, dann wäre es eine ziemliche wackelige Angelegenheit. Aber mein Glaube beruht auf dem Wort Gottes und über das Wort Gottes lerne ich, wie Gott ist. Mein Glaube beruht auf der Person Gottes, dass ich weiß, er ist treu und er ist gut. Auch wenn ich das nicht immer so erlebe, auch wenn ich Gott nicht immer verstehe, weiß ich, er ist absolut gut. Wir müssen uns auch fragen, wie entsteht denn Glaube? Wie kommt man denn überhaupt zum Glauben? Das ist auch eine komplexe Geschichte, aber ich versuche es mal ganz einfach zu machen. Tatsächlich lernen wir etwas von Glauben über andere Menschen. Also ich weiß nicht, ob ihr, einige von euch, wenn ich eure Namen anschaue, wie Josua oder so, dann weiß ich, ihr habt wahrscheinlich gläubige Eltern gehabt oder habt sie noch. Viele lernen von ihren Eltern, was Glaube ist. Nicht nur in der Theorie, sondern sie sehen etwas oder hören etwas von den Erfahrungen, die ihre Eltern mit Gott gemacht haben. So war das auch bei mir. Ich habe an meinen Eltern viel gelernt. Sie waren gläubige Christen, sind beide schon jetzt gestorben, sind schon beim Herrn in der Ewigkeit. Aber sie haben mir den Glauben vorgelebt. Und dann als Jugendlicher war ich auf verschiedenen Konferenzen und habe dort Menschen getroffen, die von ihren Glaubenserfahrungen mit Gott erzählt haben. Und es hat mich total inspiriert. Und gesagt, das will ich auch erleben. Wenn die das erleben, dann möchte ich das auch. Und dann möchte ich nicht nur irgendwie so einen Kinderglauben haben, der das irgendwie so in das Reich der Märchen irgendwo abserviert, sondern ich will diesen Glauben, ich will diese Erfahrungen mit Gott jetzt in meinem Alltag machen. Genau, also Vorbilder oder auch natürlich Erfahrungen, die wir mit Gott machen können. Und es geht nicht nur um Christen. Ich kenne einige Menschen, die zum Glauben gekommen sind, weil sie eine Erfahrung mit Gott gemacht haben. Zum Beispiel eine übernatürliche Heilung oder irgendwas anderes in ihrem Leben. Und das hat sie so angespornt oder das hat sie so überzeugt, könnte man auch sagen, dass sie auch dann diesen Glauben an Gott gefunden haben. Und das Dritte ist, das ist sehr ähnlich mit dieser anderen Folie natürlich, das Entscheidende ist, der Glaube kommt aus dem Hören des Evangeliums. Das ist, was Paulus in Römer 10 sagt. Also das Wort Gottes ist wie so ein Same. Und wenn immer das Evangelium verkündigt wird, wenn du das deinen Freunden sagst, deinen Studenten, oder wenn du sie in den Gottesdienst einlädst und sie hören das Evangelium, dann ist das wie ein Same. Und wenn das Herz offen ist dafür, wenn es nicht total zu ist und nicht total hart ist, dann fällt dieser Same in dieses Herz. Und es wächst ein etwas wie Glaube. Nicht nur etwas wie, sondern es wächst Glaube. Manchmal nicht sofort, manchmal dauert es eine Weile, aber so geschieht es. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und meine Beziehung zu Gott fängt also mit diesem Glauben an. Und alle weiteren Schritte, die ich mache in meiner Beziehung mit Jesus, sind Glaubensschritte. Sind Schritte des Vertrauens. So, nur so werden wir wachsen. Und vor allem gerade in Krisen, in herausfordernden Zeiten, da wird unser Glaube wirklich stark. Und das lesen wir auch in Römer 10. Eine ganz wichtige Stelle, auch für euch, die ihr auch mit Menschen zu tun habt, die vielleicht irgendwie offen sind, die sagen, ich möchte eine Beziehung mit Jesus anfangen. Römer 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das sind zwei Punkte da wichtig. Ne? Im Herzen zu glauben, das heißt hier in erster Linie das einfach anzunehmen. Ich glaube, ich nehme es an, dass Jesus für mich, für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Dass er die Trennung aufgehoben hat. Das, was mich von Gott trennt, meine Sünde, meine Schuld. Und er hat durch die Auferstehung bewiesen, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat, dass ich ein neues Leben von Gott bekommen kann. Das muss ich nicht alles verstehen. Das ist immer, was Leute sagen, ja, ich kapiere das noch nicht alles. Keiner von uns war damals am Kreuz dabei. Keiner von uns hat jetzt hier den auferstandenen Jesus so live erlebt. Und trotzdem kann ich das annehmen und sagen, ja, ich glaube das. Ich treffe diese Entscheidung. Ich vertraue dem. Ich vertraue dem Wort Gottes, ich vertraue dem, was mir meine Freunde sagen, dass sie diesem Jesus begegnet sind. Und dann sagt die Bibel, wenn wir das machen, wenn wir im Herzen glauben und mit unserem Mund das bekennen, dann werden wir gerettet werden. Wir werden diese Beziehung mit Jesus finden. An einer anderen Stelle sagt der Johannes über Jesus, wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Also es geht hier darum, das Leben von Gott zu bekommen. Und deswegen ist dieser zweite Schritt auch so wichtig, nicht nur mit dem Herzen zu glauben, sondern auch mit dem Mund es zu bekennen, das auszusprechen. Zu sagen, Jesus, ich will, dass du mein König bist. Und der König, wir leben in einer Demokratie, wir können mit Königen oft nicht so viel anfangen. Ich sage dann den Leuten immer, sag einfach, dass Jesus dein Chef sein soll, dass er dein Leben jetzt bestimmt, dass du jetzt ihm nachfolgst, dass du mit ihm leben möchtest. Das ist so wie bei einer Hochzeit, wenn zwei da heiraten, die sagen, ich will diese Person zu meinem Mann nehmen, ich will diese Frau zu meiner Frau nehmen. Und so ist es, so ähnlich ist es, dass wenn Leute sagen, ich will, dass Jesus mein Herr ist. Das, was sie im Herzen glauben, sprechen sie aus. Und wie wird mein Glaube stark? Mein Glaube wird stark, indem ich ihn trainiere. Es ist wie im Fitnessstudio. Ich kriege nur dann Muskeln, wenn ich auch an die Geräte gehe und wenn ich es wirklich trainiere. Mein Glaube ist vielleicht klein, aber das ist nicht wichtig, wie groß er ist. Aber entscheidend ist, dass ich den Glauben einsetze. Der Jakobus drückt es mal so krass aus. Er sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Also nur eine Überzeugung, dass er sagt, ja, ich glaube, dass Gott Wunder tun kann. Ich glaube, dass alles Mögliche irgendwie Gott machen kann. Aber wenn ich da nichts Konkretes mitmache, wenn ich das nicht umsetze, Wenn ich keine Glaubensschritte tue, dann wird mein Glaube nur Theorie bleiben. Unser Glaube muss sich zeigen in unserem Alltag. Also Glaube in Aktion, was immer dazu notwendig ist. Ich kenne einige Leute, die haben einen Heilungsdienst. Das heißt, Gott hat ihnen die Gabe gegeben, für Menschen zu beten und viele werden da geheilt. Was mir aufgefallen ist bei den Menschen, ist, wenn sie für Leute beten, zum Beispiel habe ich das erlebt mit einem, der konnte seinen Arm nicht mehr richtig heben. Der war irgendwie da so ging nur bis zur, auf dieser Höhe. Und dann sagt der, wenn er für ihn gebetet hat, sagt, mach jetzt etwas, was du vorher nicht tun konntest. Also mach einen Glaubensschritt. Und erstaunlicherweise, oft ist es dann so, wenn dann die Leute solche Schritte machen, dass sie plötzlich sagen, wow, das konnte ich vorher nicht machen, ich kann meinen Arm jetzt wieder heben. Oder ich kann laufen, was ich vorher nicht tun konnte. Ich habe selber nicht diese Gabe, aber ich hatte einmal so eine krasse Erfahrung gemacht, wo mein Glaube so richtig einen Boost erlebt hatte auf einer Konferenz. Und dann war, das war in Speyer, in der Stadt Speyer. Und da saß ein Bettler vor dem Dom. Und irgendwie habe ich so einen Impuls gehabt, dass Gott mich zu diesem Bettler schickt. Und ich bin dann hin und habe mit ihm gesprochen und habe erfahren, dass er aus Ungarn kommt und dass er halbseitig gelähmt ist. Dass er durch einen Schlaganfall seine rechte Hand und seinen rechten Arm und sein rechtes Bein nicht mehr bewegen konnte. Und dann habe ich ihn am Schluss gefragt, habe gesagt, weißt du, ich kann dir jetzt 1 Euro in dein Becherlein werfen, aber ich kann dir auch noch was anderes anbieten. Ich kann für dich beten. Willst du das? Und er hat gesagt, ja, will ich. Und dann habe ich für ihn gebetet und habe ihn dann auch herausgefordert, dass er einfach jetzt so auch seinen, dass er Schritte geht. Und es war noch ein bisschen zögerlich und war noch ein bisschen schwierig, aber einen Tag später bin ich wieder dorthin. Und dann habe ich gesehen, der sitzt nicht mehr da vor dieser Kirche, sondern er lief dann plötzlich auf diesem Platz rum. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, hey, was ist denn mit dir los? Du konntest gestern noch gar nicht laufen. Und dann sagt er, doch, jetzt kann ich laufen. Er ist Schritte gegangen und er hat erlebt, wie Gott sich dazu stellt. Und dann haben wir noch für seinen Arm gebetet und dann hat er auch seinen Arm wieder bewegen können. Das war eines der größten Wunder, die ich so persönlich erlebt habe. Aber es war notwendig, dann auch Schritte zu machen. Wenn der sitzen geblieben wäre, wäre es nicht gut geworden. Okay, wir machen weiter. Unser Glaube wird sich auch bewähren müssen. Auch der Jakobus schreibt es, wenn unser Glaube mal auf die Probe gestellt wird, dann seht es als etwas Kostbares. Wir sind manchmal so frustriert über die Krisenzeit. Ah, ich will, dass die Krise vorbeigeht. Aber wisst ihr, ihr seid noch relativ jung und in meinem Leben habe ich schon viele Krisen durchgemacht. Wenn ich zurückschaue, sind die Krisen die besten Zeiten meines Lebens gewesen. Warum? Weil sie mich total auf Gott geworfen haben. Das sind wirkliche Bewährungsproben. Und deswegen möchte ich dir auch nochmal sagen, wenn du in der Krise gerade bist oder wenn die Krise kommt irgendwann, dann nimm sie an. Nimm sie an, umarme diese Krise regelrecht und bitte Gott, dass er dir hilft, diese Krise gut zu meistern, festzuhalten im Glauben. Manchmal ist es einfach nur ein stures Festhalten. Sag ich, glaube Gott, dass du mich da durchbringst. Ich glaube Gott, dass du gut bist. Ich spüre das nicht, ich sehe es nicht, ich kapiere es nicht, aber ich glaube es trotzdem. Und du wirst merken, wie das dein Glaube richtig verändern wird. Richtig krass. Gut, ich möchte zum Schluss kommen, noch ein bisschen was Praktisches machen, damit es nicht zu lang jetzt wird hier. Was aber diese Geschichte kennt von dem Charles Blondin. Kennt ihr jemand von euch, der einer der berühmtesten Seilakrobaten dieser Welt? Du kennst den, Nico? Der lebte so Mitte des 19. Jahrhunderts und der war sehr bekannt dafür, dass der ohne Sicherheit, also ohne irgendein Sicherungsseil, über das Seil balanciert ist. Und einer seiner größten, berühmtesten Auftritte hatte er an den Niagara-Fällen. Und zwar hat er da ein 340 Meter langes Seil von einer Seite auf die andere gespannt. Das Seil war 8 Zentimeter dick und hing 50 Meter über dem Abgrund. Und bevor er da über dieses Seil balancierte, fragte er die Zuschauer und fragte sie, glaubt ihr, dass ich das kann, dass ich da rüberkomme? Und die meisten kannten ihn und haben gesagt, ey, wir glauben, du kannst es. Und dann als nächstes fragte er sie, glaubt ihr, dass ich das auch mit dem Schubkarren mache? Das war einer seiner Tricks, so mit dem Schubkarren über dieses Seil zu balancieren. Und die Menge rief auch wieder voller Begeisterung, hey, wir glauben, dass du das kannst. Und dann fragte er weiter, glaubt ihr, dass ich das auch kann mit einer Person im Schubkarren, dass ich die da rüberfahre und wieder zurückfahre? Und dann schreien sie auch wieder, hey, wir glauben, dass du das kannst. Und dann fragte sie, hey, super, aber ich brauche einen Freiwilligen. Wer meldet sich freiwillig? Und plötzlich wird alles ganz still. Keiner meldet sich. Der Glaube war doch nicht so groß. Und dann meldet sich ein kleiner Junge und sagt, ich bin bereit. Und er klettert in diesen Schubkarren und der Charles Blondin fährt diesen Schubkarren über das Seil auf die andere Seite und wieder zurück. Und die Menge ist absolut, die freakt richtig aus, die ist absolut begeistert. Und dann fragen sie den kleinen Jungen, sagen, sag mal, hattest du keine Angst da oben, 50 Meter über den Abgrund? Und dann sagt er, nee, warum? Das ist doch mein Papa. Das ist eine süße Geschichte, oder? Der hat absolutes Vertrauen gehabt in seinen Vater, weil er wusste, der kann das. Und das ist auch was Glaube ausmacht, so dieses absolute Vertrauen in Gott, in sein Wort, in das, was er uns zusagt. Und selbst wenn es im Widerspruch steht zu dem, was ich sehe, das, was die Wissenschaft sagt. Gerade ein Freund von mir, der hat gerade eine schwere Krebsdiagnose bekommen. Er ist noch nicht durch, er ist noch nicht geheilt, aber er hat so einen Glauben, dass Gott ihn heilen wird. Vielleicht, wenn wir uns in ein paar Jahren wieder mal sehen sollten, dann erzähle ich euch die Geschichte, wie sie ausging. Er hat sich entschieden, ich sage, ich glaube Gott mehr als dem, was die Ärzte mir sagen. Das ist eine krasse Geschichte. Ich bin dankbar für Ärzte und so, aber die Ärzte sind auch nur begrenzt. Gott kann tatsächlich Wunder tun. Ich will zum Schluss kommen. Im Sprüche 3 schreibt der weiseste Mann dieser Welt neben Jesus, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Unser Verstand ist gut und ihr werdet auch, während eurem Studium werdet ihr trainiert, euren Verstand auch einzusetzen und zu gebrauchen. Das ist richtig gut. Aber wenn es um Glaube geht, dann ist unser Verstand nicht die beste Grundlage. Wir brauchen eine andere Grundlage. Unser Fundament ist wirklich das, was Gott zu uns sagt, was Gott spricht. Und selbst wenn der Verstand da im Widerspruch kommt. Die bekannteste Geschichte dazu ist die Geschichte von Petrus, der mit seinen Freunden auf dem See Genezareth im Sturm ist und dann kommt so im Dunkeln Jesus auf dem Wasser gelaufen. Allein diese Situation ist ja schon total crazy irgendwie. Da kommt dieser Jesus und läuft auf dem Wasser und die Jünger hatten, seine Freunde hatten auch gedacht, das ist vielleicht ein Geist und haben total Angst gehabt. Und dann ist dieser Petrus so krass drauf und er sagt, hey, wenn du es bist, Jesus, dann sprich mich an, dann lass mich zu dir laufen auf dem Wasser. Und dann sagt Jesus ein einfaches Wort, einen einfachen Satz. Er sagt, komm. Und der Petrus steigt aus dem Boot und er geht auf dem Wasser. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, er geht nicht auf dem Wasser. Wasser ist immer noch Wasser. Wasser wurde nicht Beton. Wasser war immer noch H2O. Aber er lief auf diesem Wort von Jesus. Weil Jesus gesagt hat, komm. Deswegen konnte er da drauf gehen. Er glaubte diesem Wort und dann ging er. Und dann schaltet sich plötzlich sein Verstand ein und sagt, hey Petrus, was du da machst, ist völlig abgefahren. Wasser kann nicht tragen. Und er schaut auf das Wasser, er schaut auf den Sturm und er fängt an zu sinken. Und dann ist dieses wirklich schöne, bewegende, die schöne bewegende Szene, dass Jesus ihn packt und er hält ihn und zieht ihn wieder raus. An dieser Geschichte können wir viel lernen, ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, aber zwei Sachen, die mir noch wichtig sind. Das erste ist, Petrus, wenn Petrus aus dem Boot gestiegen wäre, ohne dass Jesus was gesagt hätte, wäre er sofort abgesoffen. Manchmal produzieren wir auch so unseren eigenen Glauben. Oder ich sage mal, wenn deutlicher gesagt, manchmal versuchen wir Gott. Wir tun Dinge, die Gott uns gar nicht gesagt hat, aber wir meinen, wir müssten sie tun und wir sollten sie tun. Einige meiner Freunde oder Bekannten, die haben im Glauben ihre Brillen kaputt gemacht und gesagt, ich glaube, dass ich sehen kann, und haben dann ihre Brillen zerstört oder Medikamente weggeschmissen und so. Das ist echt gefährlich. Das sollten wir absolut nicht tun. Sondern wenn Gott spricht, dann geh sicher, dass es Gott wirklich ist. Ja, prüf das, hol einen Rat ein. Wenn Gott dich ruft, dann sei sicher, dass Gott dich ruft. Und dann kannst du aber gehen, wenn du weißt, das hat Jesus gesagt. Und das Zweite, was wir wirklich lernen können, ist, dass auch in den Situationen, wo wir versagen, da wo wir wieder unseren Blick auf die Situationen richten und wo wir echt absaufen, dass Jesus uns nicht absaufen lässt. Er hält uns fest. Und interessant ist, diese Geschichte hört damit auf, dass es heißt, und sie gingen beide wieder ins Boot. Also Jesus hat den Petrus nicht ins Boot getragen, sondern der lief auch wieder auf dem Wasser. Er hat seine Lektion gelernt und ist auf dem Wasser wieder zurückgelaufen. Das ist eine krasse Story. Genau, das ist jetzt mal, machen wir hier mal einen Punkt. Ich habe es gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich glaube, ich habe meine Zeit schon übersprungen. Oder es war eine Punktlandung vielleicht sogar.